Unternehmer-Jam-Session.
Schoro für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Andere Podcaster fühlen sich von mir nicht verstanden, weil die Hälfte ihrer Sätze in meinem Spamfilter landen. So sieht es nämlich aus. Und mit dieser Referenz der legendären oder für mich legendären Hip-Hop-Gruppe Blumentopf, die es so leider nicht mehr gibt, heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, die verspricht, eine ganz besondere Folge zu werden. Denn zum einen ist es mir gelungen, Sascha Pillmann-Bär für ein so wichtiges Thema im Gründungskontext zu gewinnen. Ich sage nur Lage, Lage, Lage. Sascha ist seit gefühlt 1000 Jahren im Metier der Standortgewinnung und Mietvertragsverhandlungen unterwegs, ist unterwegs in ganz Deutschland, kennt gefühlt jede Ecke, findet Standorte, die sonst so schnell keiner findet und verhandelt Mietverträge mit sensationellen Ergebnissen, die mich immer wieder aufs Neue verblüffen. Von daher freut euch auf wirklich eine extrem hohe Know-how-Dichte im Real Talk zum Thema Standortakquisition, Standortsuche, wie geht man vor, und zum Thema Mietvertragsverhandlungen, wie gehe ich bei Verhandlungen vor. Er hat auch einen ganz tollen Buchtipp für euch dabei, wie ihr euer Verhandlungsgeschick verbessern könnt. Und da ich euch nicht mehr Mehrwert zu diesem Thema geben kann, habe ich mich für die Zugabe dazu entschieden, dass ich keine Zugabe im klassischen Sinne mache, sondern ich habe mir überlegt, ich mache ein Adventskalendertürchen. Wir sind ja jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, und zwar ein Adventskalendertürchen für eine ganz bestimmte, besondere Person und vor allem für eine für mich so wahnsinnig wichtige Person. Und wenn ihr wissen wollt, wer diese Person ist und was diese Person mit mir verbindet, dann hört euch das Rätsel an, löst das Rätsel und dann wisst ihr Bescheid. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg und jetzt aber erstmal viel Spaß im Real Talk mit Sascha. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Mein heutiger Gast, Sascha Pillmann-Bär, freue ich mich sehr drauf. Ich weiß, habe ich schon öfters gesagt, sage ich in jedem Podcast, dass ich mich auf jeden Gast sehr freue, aber ich freue mich tatsächlich auf jeden Gast. Sascha, wir kennen uns, weiß ich nicht, 3 Jahre, 4 Jahre jetzt.
Ungefähr, ja.
Vielleicht, weil wir mit verschiedenen Franchise-Systemen zusammenarbeiten. Sascha ist Standortakquisiteur, nennt man das so, deine Bezeichnung?
Ja, Expansionsmanager eigentlich.
Expansionsmanager, klingt geiler.
Genau.
Ist Expansionsmanager für verschiedene Franchise-Systeme, für die ich auch als Finanzierungsberater tätig bin. Darüber haben wir uns kennengelernt. Und für diese Franchise-Systeme sucht er in erster Linie Standorte, verhandelt Mietverträge. Und genau über diese Themen möchten wir auch heute sprechen. Thema Standort, Thema Mietvertrag. Jetzt nicht nur für Franchise-Nehmer, sondern ich hoffe auch oder gehe fest davon aus, dass auch viele Individualgründer sich hier jede Menge Impulse rausziehen können. Von daher erstmal schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst und uns mit jeder Menge Know-how zum Thema Standort versorgst.
Na, das doch, schauen wir da mal. Hallo.
Hi. Ich würde dich bitten, vielleicht, weil ich möchte auch immer gerne, dass meine Zuhörer so den Menschen dahinter mal kennenlernen, dass du einfach mal erzählst, du bist ja auch selbstständig. Wie bist du generell dazu gekommen, das jetzt zu machen, was du heute machst, und was genau machst du?
Okay, ja. Ja, also ich komme eigentlich aus dem Textilbereich, aus dem Fashion-Bereich, und habe vor gut 22 Jahren angefangen, für ein Fashion-Konzept neben meinem Vertrieb im Prinzip auch Expansionsaufgaben zu übernehmen. Damals fing das noch so an, im VW Golf, so das Bäcker-Navigationssystem eingebaut, nur mit dem Pfeil, ja. So, dann auf dem Beifahrersitz lag dann eben noch die normale Landkarte. Und bin dann damals in Baden-Württemberg und Bayern im Prinzip alle Städte abgefahren und habe geguckt, wo man im Prinzip einen Store dieser Marke halt umsetzen kann. Wo passiert textiler Handel? Und so habe ich dann angefangen, im Prinzip mich mit dem Thema Expansion und Standortgewinnung auseinanderzusetzen. Mache das mittlerweile seit 22 Jahren und seit 7 Jahren selbstständig. Und nahezu nur noch gastronomisch aktuell, ja.
Okay. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du machst das jetzt selbstständig und nicht mehr im Angestelltenverhältnis?
Ja, es hat sich einfach so ergeben, weil sich der Markt ein bisschen verändert hat. Und ich habe eben vor gut 8-9 Jahren schon gesagt, ich muss aus diesem Fashion-Bereich ein bisschen rausgehen, weil man schon gemerkt hat, dass die Mieten extrem gewachsen sind, aber die Umsätze sind nicht so mitgewachsen. Und die Städte sahen natürlich alle gleich aus im Retail-Bereich und es gab halt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und man hat eben gesehen, dass das Thema Gastronomie kommt. Also vor gut 10 Jahren wollte ja kein Vermieter eine Gastronomie in irgendeiner Weise in seinem Haus haben, wenn es nicht unbedingt sein musste. Und habe eben gesehen, dass der Markt sich da verändert. Ja, und dann habe ich zufällig eben ein Healthy Food Konzept in Saarbrücken gesehen. Brechen voll, ja, also nur Salat. Und habe gesagt, das ist spannend, hier passiert was. Ne? Und habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und habe dann den Gründer von diesem Healthy Food Konzept angesprochen, ob er nicht jemanden für die Expansion sucht. Und ich war bei einem Schweizer Unternehmen vorher angestellt, in der Schweiz, in Deutschland gearbeitet. Es war also im Anstellungsverhältnis finanziell nicht so optimal. Und so kam dann eben die Idee auf, das als Selbstständiger zu machen und eben nicht nur für ein Konzept, sondern für 2 oder 3 unterschiedliche Konzepte dann die Expansion zu machen.
Ja, ja. Aber du bist bewusst dann natürlich auf Filialisten oder Franchise-Systeme gegangen, um da die Multiplikation, die Expansion zu begleiten.
Ja, genau. Ich habe nur ein bisschen darauf geachtet als Selbstständiger, wenn ich jetzt hier 2 oder 3 verschiedene Konzepte bearbeite, dass ich eben, dass die sich nicht gegenseitig konkurrieren. Also ich habe darauf geachtet, dass eben unterschiedliche Flächenanforderungen da sind oder andere Produkte, ne? Also ich kann jetzt nicht die Expansion für 2 Healthy Food Konzepte machen, die im Prinzip die gleiche Zielgruppe haben und gleiche Größenformat. Ne? Mhm. Das habe ich immer vermieden, um eben da keinen Konkurrenzgedanken aufzubauen im Prinzip. Und wenn ich die Expansion für ein Unternehmen mache, dann ist es im Prinzip so gefühlt eher wie ein Angestellter für mich. Ja, das ist halt meine Denkweise, dass ich halt das Konzept auch gut finde, ne? Und wie ich am Endeffekt bezahlt werde, ob ich eine Gehaltsabrechnung bekomme oder eine Rechnung schreibe, ist ja im Endeffekt egal und das kriegt ja auch kein Vermieter mit. Ich trete also wirklich als Unternehmen dann im Markt eben auf, also das Unternehmen, für das, dem ich die Expansion im Prinzip mache.
Ne? Okay, wie viele Konzepte hast du gerade, für die du arbeitest?
Jetzt aktuell, kann ich auch mal aufzählen, einmal ist es Immergrün, dann Katzentempel, also veganes Konzept, in dem Katzen leben,
ja.
Dann Haferkater, Porridge, hauptsächlich an Verkehrsstandorten, und berate noch ein Brauhauskonzept aus Berlin.
Okay. Ja. Magst du vielleicht mal erzählen, weil ich glaube, da können sich viele Individualgründer auch was mitnehmen, wenn du jetzt für ein neues Konzept anfängst zu arbeiten. Wie gehst du da konkret vor?
Ja, also als erstes muss man genau anschauen, wer ist die Zielgruppe des Konzeptes. Ne? Also ich muss genau wissen, wie sieht der Gast aus, der im Prinzip für mein Konzept quasi, den ich ansprechen möchte. Ne? Und dann muss man im Prinzip genau nach der Zielgruppe am Standort überlegen, wo ist dieser Gast dort, ne? Wo ist der entsprechende Traffic? Und da ergibt sich normalerweise in jeder Stadt so 4, 5, 6, 7 verschiedene Standorte, wo man eben mit diesem Konzept hingehen kann, ne? So, und dann muss man im Prinzip nochmal überlegen, was ist es für ein Standort? Ist ein Verkehrsstandort? Habe ich da hauptsächlich To-Go-Kunden oder brauche ich im Prinzip eine größere Fläche, einen Office-Standort? Da kommen die alle gleichzeitig zwischen 12:30 und 3 sozusagen. Das heißt, ich brauche viel, viel mehr Sitzfläche für die Gäste, um meine Umsätze da zu generieren. Ja? Also man denkt erstmal über das Konzept nach, was für Formate brauche ich, wer ist meine Zielgruppe und wo ist die Zielgruppe am Standort unterwegs? Ja.
Mhm. das schon mal ganz wichtig an alle Individualgründer da draußen. Auch das solltet ihr ganz genauso machen. Also es ist elementar wichtig, vom Konzept zu denken, was brauche ich eigentlich für einen Standort? Hatten wir in einem anderen Podcast auch schon mal erwähnt. Aber erlebst du häufig oder hast du in der Vergangenheit erlebt, wenn du dann für neue Systeme oder Filialisten, Unternehmen gearbeitet hast, dass die vielleicht selber noch gar nicht so klar hatten, was die eigentlich für Standorte suchen?
Ja, also die Zielgruppe ist eigentlich schon klar, aber ich glaube, dass man das nicht immer so eingrenzt, dass man wirklich im Vorfeld genau schaut, wo muss ich mit meinem Konzept hin? Im Prinzip hast du in einer gewissen Straße, sag ich mal, das sind 100 Meter, wo eigentlich die beste Lage für dich ist, wo du auch einen Preis X bezahlen kannst, ne? So, und wenn dann die Fläche 3 Häuser weiter nach links angeboten wird oder so, kann man da schon nochmal drüber nachdenken, wenn dann vielleicht die Miete oder so entsprechend niedriger ist oder so. Aber man muss es schon im Vorfeld einmal genau definieren und das machen nicht alle Marken. Das liegt natürlich auch daran, die wollen ja auch wachsen im Prinzip und wenn dann der Franchise-Nehmer kommt und hat vielleicht schon eine Fläche dabei, dann hakt man die manchmal ab, auch wenn sie gar nicht so optimal ist. Ja.
Ja. Hast du irgendwie Tipps, worauf man achten sollte, wenn man sich jetzt Flächen anschaut?
Ja, also im Prinzip musst du den Aufbau deines Ladens kennen im Vorfeld, ne? Du musst wissen, wo steht bei mir üblicherweise die Theke? Wo sind die Sitzplätze optimal? Wie ist der Ablauf? Also brauche ich eine Spülküche? Muss die Spülküche direkt an der Theke sein? Kann die auch in der ersten Etage sein? Und guckst du dir im Prinzip den Laden an, ne? Ist das Konzept in diesem Laden umsetzbar? Ja? Hast du zum Beispiel nach 2 Metern eine Stufe, willst aber eigentlich deine Theke ganz vorne am Fenster haben, hast du schon ein Problem, weil hinter der Theke mit Stufen arbeiten ist ein bisschen schwierig, ne?
Ja. So.
Oder du hast direkt auf beiden Seiten einen Pfeiler da, wo eigentlich die Theke stehen würde. Dann kannst du die gar nicht optimal planen. Also man muss schon den Laden immer gedanklich für das Konzept begutachten und besichtigen. Ne? Also ist dein Konzept dort umsetzbar. Ich habe schon manche Läden gehabt, beste Lage, super Preis, aber ich kann die Theke nicht in den Eingang setzen, sondern muss dafür 5 Meter weiter in den Laden reingehen, um dann die Theke zu platzieren. Die sieht aber kein Mensch, der vorne entlang läuft. Ne? So, und dann ist der Laden eben nicht richtig für das Konzept. Ne?
Ja, aber es ist ja Wahnsinn, was du dir da eigentlich schon für ein systemisches Know-how dann auch drauf schaufeln musst, um Standorte beurteilen zu können. Und da ist es ja schon fast fahrlässig, muss man ja sagen, wenn es gibt ja genug Franchise-Systeme, die lassen Franchise-Nehmer selber die Standorte suchen. Woher soll das, da kann man den Franchise-Nehmer ja gar nicht vorwerfen.
Nein,
vor allem, wenn du da auch noch mit Quereinsteigern zu tun hast. Woher soll der wissen, ob diese Fläche geeignet ist?
Aber der Systemgeber weiß es meist oft auch selber nicht, ne? Also
ja, okay.
Die meisten oder viele Systeme, gerade wenn die halt noch klein sind, sind eben der Meinung, ach komm, Expansion kann ich mal eben selber mitmachen, weil ich bin schon mal mit dem Taxi durch die Stadt gefahren. Hier linke Seite, da war was los, das ist die beste Lage so ungefähr. Und ja, guck mal, kannst ja im Prinzip jeden Laden nehmen. So denken halt manche, ne? Und unterschreiben dann irgendwie einen Mietvertrag und merken dann hinterher, dass es halt Probleme gibt, ne? So, also sei es nicht nur der Zuschnitt, sondern eben auch, dass vielleicht eine Gastronomie gar nicht umsetzbar ist, dass du gar keine Genehmigung kriegst dafür eine Gastro, wenn da vorher noch was anderes drin war und so weiter. Das sind schon viele Punkte, die man eben da beachten muss, ne? So. Und normalerweise sollte im Prinzip jedes Unternehmen, die in irgendeiner Weise Franchise machen, sollten sich einen Fachmann holen, der im Prinzip das Thema Expansion für die übernimmt, weil es einfach fahrlässig ist, das selber zu machen, ja? Punkt, ja? Also ich erkläre das immer so, wenn ich jetzt für so ein Healthy-Food-Konzept arbeite, klar, ich kann auch hinter die Theke gehen und kann den Salat zusammenbauen. Ich gucke einfach auf die Liste, welche Zutaten da wie reinkommen. Der sieht aber nicht so aus, wie das, wenn das ein Fachmann eben macht, ne? Der schmeckt auch nur ähnlich, weil ich vielleicht zu viel Dressing nehme oder irgendein Gewürz weglasse, ne? Also man kriegt es schon irgendwie hin. Und so ist das Thema bei der Expansion auch. Mietvertrag unterschreiben kann jeder. Und ein bisschen was verhandeln kann auch jeder. Und jeder ist dann überzeugt, das ist schon alles gut gewesen, wie wir es jetzt gemacht haben. Man merkt aber erst dann, wenn es zu Problemen kommt, dass man, welche Fehler man gemacht hat, ne? Oder wenn man dann plötzlich mal mitkriegt, was zahlen denn die Nachbarn rechts und links? Wie viele Umsätze machen die denn rechts und links? Das musst du im Prinzip wissen, ja? Und wenn ich in eine Stadt gehe, weiß ich ungefähr genau, was die rechts und links dort an Mieten bezahlen, welche Angebote da sind gerade, wie viele Läden gerade im Angebot sind, ob die Nachfrage hoch ist, niedrig ist, ob es viel Leerstand gibt oder nicht. Nicht nur die Läden, die geschlossen sind, sondern du weißt ja, was im Prinzip vielleicht angeboten wird, weil da alle möglichen Konzepte gerade raus wollen, ne? So. Und da passieren so viele Fehler, eklatante Fehler, die den Franchise-Nehmer so viel Geld kosten am Ende. Also Thema Insolvenz, wenn es halt ganz, ganz schlecht läuft. Ne? So, aber auch, wenn du als Franchise-System startest, machst 5 Läden und 2 laufen gut, einer läuft mittel und 2 laufen schlecht, dann hast du schon ein Problem. Ne? So, du musst ja Läden haben, die müssen ja nahezu alle sitzen. Ne? So, das heißt, wenn du 10 Läden machst, dann darf mal einer nicht ganz so optimal laufen, aber die anderen müssen einfach auf dem Punkt sein. Ne? Und das können die eigentlich nicht selber. Bin ich fest von überzeugt. Das können sie nicht.
Das heißt, wenn dann beispielsweise jetzt du arbeitest für ein Franchise-System, dann kommt ein Suchauftrag, so nenne ich das mal, man hat jetzt einen guten Franchise-Nehmer, wir nehmen einfach mal in Kassel, weil wir jetzt gerade hier in Kassel sitzen, einen guten Franchise-Nehmer für Kassel gefunden und du sollst jetzt auf Standortsuche gehen, dann ist der Makrostandort, wie man es ja nennt, ja schon mal festgelegt, das ist die Stadt Kassel.
Genau.
Könnte man ja schon mal drüber streiten, ne? Passt das Konzept jetzt nach Kassel und so weiter, also da sollte man ja schon
mal
anfangen.
Stark ist Kassel, ne?
Genau,
beim
Makrostandort sollte man ja schon mal anfangen. Nehmen wir jetzt mal als gesetzt, dann geht's zum Mikrostandort. Gehe ich mal von aus, dass du dann erstmal überlegst, wo passt das Konzept jetzt in Kassel überhaupt
hin? Genau, guckst du dir erstmal die Einkaufscenter an, die Fußgängerzonen an oder wenn du Office-Standorte hast, guckst du dir die an, genau, und dann definierst du erstmal, da und da könnte es im Prinzip passen, ja. Also musst du natürlich auch nochmal hinfahren, ne? Weil die Städte verändern sich auch, ne? Wenn du mal ein Jahr in einer Stadt nicht warst, dann stellt man manchmal fest, oh, jetzt hat da hinten irgendwie ein neues Büro-Office eröffnet, auf einmal sind die Frequenzen an ganz anderer Stelle, ja, oder irgendein großer Anbieter hat an einer Stelle geschlossen und woanders hat was aufgemacht und so weiter, die Lagen verändern sich auch, ne?
Ja, das ist ja, glaube ich, auch häufig wird das ja wirklich fahrlässig betrieben, dass so Standortanalyse online gemacht wird.
Ja, genau. Ganz, gibt ja Lauflisten, weiß ich ja, wer wo ist, ne? Wie alt die sind, weißt du auch nicht, ne? Aber ja, ich war ja schon mal da.
Ja, also
du musst schon hinfahren. Und wenn du dann definiert hast, im Prinzip, wo passe ich hin, dann überlegst du dir quasi für jede einzelne Lage, wie kommst du jetzt da an eine Fläche, ne? Also Einkaufscenter ist relativ easy. Eigentlich weißt du auch, wem das Center oder ich weiß zumindest immer, wer der Vermietungsmanager ist und wem das Center gehört. Wenn du das nicht weißt, kriegst du das online eigentlich relativ schnell raus, ne? Bei Bürostandorten ist das ein bisschen schwieriger. Da musst du meistens hinfahren, mal einmal ein bisschen anklingeln und mal in den Empfangshallen mal nachfragen, wer hier der Eigentümer ist und so weiter. Und du gehst halt da mal direkt ins Gespräch. Und wenn es halt beste Fußgängerzonenlage ist, dann ja, entweder kennt man die Eigentümer schon. Ich meine, nach 22 Jahren haben wir auch ein ganz gutes Netzwerk an Eigentümern schon. Aber ansonsten gibt's das natürlich auch einem Makler, dass du eben jede Stadt halt im Prinzip ein paar Makler, manchmal überregionale, manchmal regionale und du weißt eigentlich, wer wie wo wie stark ist und gibst dann eben da eine Info, dass du einen Standort suchst, da und da, in der und der Größe und so weiter und wartest dann halt da nur stumpf auf das Angebot im Prinzip, ja. Oder du gehst auch aktiv mal durch die Stadt und guckst dir die Läden an. Da siehst du manchmal auch von außen schon, wie gut der aufgestellt ist und wie nicht, ja. Und zur Not gehst du einfach mal rein und fragst mal. Oder
also das machst du auch tatsächlich?
Ja, rufst mal bei der Zentrale an. Ja, wenn ein Laden leer steht, ich frage mal die Nachbarn. Oder ja, manchmal rufe ich auch einfach mal an und sag, ja, ich suche eine Wohnung hier in der Innenstadt. Wer ist denn da der Vermieter? Können Sie sich mal, da kommst du schon an den Eigentümer auch mal ran. Ne? So, also im Kern, also in Hauptfußgängerzonen hast du schon die Makler einfach, die das machen. Und da gibt es gute und schlechte. Und wir wissen schon, wer da gut ist, mit wem man gut zusammenarbeiten kann. So gehen wir halt mal am Anfang erstmal vor und dann gucken wir mal die ersten Mietflächen an und stimmen uns da meistens auch mit dem Franchise-Nehmer ab. Wobei ich den nicht gerne mitnehme in die Verhandlungen, den Franchise-Nehmer. Der ist emotional gebunden leider, ne? Und der emotional gebunden ist, darf nicht mit zu den Verhandlungen.
Okay.
Weil man einfach anders verhandelt, ne? Wenn du im Prinzip emotional nicht gebunden bist, ne?
Ja. So. Also du meinst damit, wenn zum Beispiel ein Franchise-Partner schon verliebt in die Fläche ist.
Genau.
Ja, okay.
Genau, der wandert da rein und sagt sofort, mega, also genau der Laden, den wollte ich schon seit 10 Jahren haben und nie was anderes. Ja, dann kostet er gleich mal 500 Euro mehr, ne?
Ja, okay.
Also muss da relativ nüchtern rangehen, ja? Und das mache ich lieber alleine, ohne Franchise-Partner. Ich werde dann
ganz kurz, wäre da vielleicht schon ein Tipp jetzt an Individualgründer? Also man muss ja dazu sagen, leider kann man dich ja jetzt nicht einfach so buchen. Ne? Also wenn man jetzt ein Individualgründer ist, kann man dich leider nicht einfach so buchen. Aber da könnte ja ein Tipp schon mal sein, wenn ich jetzt selber mir Flächen suche und habe da auch eine gefunden, vielleicht einfach jemand extern, den ich natürlich kenne, mitzunehmen, der die Verhandlungen führt.
Ja, am besten den sogar alleine hinschicken.
Ja.
Erstmal. Wirklich, weil Flächenbesichtigung kann man gerne zusammen machen, aber wenn es ums Verhandeln geht, es ist einfach so, ich habe das auch mal selber festgestellt, als ich selber mal eine Mietfläche angemietet habe, dass ich das anders verhandle für mich, als ich, wenn ich es für jemand anderen mache. Ja, also keine Chance, es geht nicht. Du bist, wenn du emotional gebunden bist, kannst du es nicht so verhandeln.
Ja, ne? Kenne ich auch als Finanzierungsberater. Man sagt viel schneller ja, ja. Verhandelt für sich selber immer schlechter als für Kunden.
Genau so ist es. Ja. Also am besten ist, jemand anderen verhandeln lassen, wenn es halt nicht anders geht oder so. Sollte man sich vorher genau Gedanken drüber machen, welche Umsätze kann ich machen, welche Miete kann ich bezahlen. Und dann gibt es ja in Mietverträgen einfach noch viel, viel mehr Punkte, auf die man achten muss. Kann man sich vielleicht ein bisschen einlesen, keine Ahnung.
Ja, aber magst du vielleicht mal drauf eingehen, auf so 3-4 Punkte, wo du sagst, da sollte man auf jeden Fall drauf achten?
Ja, können wir vielleicht gleich, weil es ein bisschen längerer Part ist, gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Also Fakt ist, das Thema emotional dort abgelenkt sein ist leider wirklich negativ immer für grundsätzlich für alle Verhandlungen. Ne? Mhm. So ist das Gleiche, wenn einer seine Gehaltsverhandlungen neuen Unternehmen verhandelt, wo er schon immer hin wollte, selbst wenn die ihm dann 5.000 Euro weniger im Jahr zahlen, er wollte immer schon ins Unternehmen, geht er trotzdem hin. Ja, so. Wenn er aber eine Alternative hätte, das ist nämlich auch ein guter Hinweis nochmal, such dir Alternativen, nicht nur eine Fläche haben, sondern 2 oder 3. Kannst du abwägen, da kann man auch beim Eigentümer mal ganz offen drüber sprechen. Ich hätte noch Mietfläche Y hier, die kostet aber nur die und die Miete oder ich habe da die und die Laufzeiten nur und so weiter an. Ja, also es ist schon immer schwierig, dort zu verhandeln, wenn man emotional gebunden ist. Punkt. Ja. Lass ich mal so stehen jetzt.
Ja, ne? Also schon mal ein Top-Hinweis, definitiv. Gut, dann gehen wir jetzt mal davon aus, er hat das alles so verfolgt, hat sich auch mehrere Immobilien angeguckt und hat einen Verhandlungsführer vielleicht mit dazu genommen und jetzt geht's konkret darum, sich mal mit den Mietverträgen zu beschäftigen. Hast du da so 3, 4, 5 Punkte, wo man definitiv drauf achten sollte?
Ja, genau. Also erstmal muss er ein bisschen herausfinden, wie denn die Marktmiete am Standort ist. Ne? Da gibt es natürlich über verschiedene größere Maklerhäuser Online-Möglichkeiten, um die Standortmiete oder herauszufinden, wobei das natürlich auch immer nur, weißt du, die vermieten halt 10, 15 Flächen in der Straße und daraus ergibt sich dann der durchschnittliche Mietpreis aktuell, ja, so. Es ist schon ein bisschen schwierig, also man muss schon ein bisschen rausfinden, auch vielleicht von Nachbarn, was die für Mieten zahlen und so weiter und ob die tendenziell sinkend dort am Standort sind oder eher steigend. Das hat dann natürlich was mit der Nachfrage zu tun.
Ja, kann ich kurz mal eine Zwischenfrage stellen, weil du gesagt hast, die Nachbarn fragen, das wirst du ja wahrscheinlich auch machen, wenn du das so sagst. Hast du Erfahrung, sind die auskunftsfreudig im Normalfall?
Ja, ich habe das natürlich meistens über, wenn es also keine Individualkonzepte sind, sondern systemische Konzepte, da sind wir natürlich vernetzt, da tauscht man sich schon aus und kann auch mal zu speziellen Standorten mal ein bisschen nachfragen. Das nutzt man natürlich nur für sich, für seine Verhandlungen dann. Aber ganz offen, wenn ich da irgendeinen Dönerladen daneben an ist und ich versuche dann ins Gespräch zu kommen mit dem Mieter dort und sag ihm auch, da, wir überlegen hier was zu machen, natürlich immer eine andere Branche, na klar. Und wenn du dann vernünftig mit denen umgehst und redest, dann sind die schon sehr redselig. Ich krieg schon viel raus, wenn du mit denen sprichst. Ja. Oder auch mit Verkäuferinnen oder Verkäufern in Läden, ne? Die wissen zwar nicht die Miete, aber da kannst du schon rausfinden, ob der Laden gut läuft, schlecht läuft, wie viel Personal da so eingesetzt wird und wie die Stimmung ist und so. Das kriegst du alles raus. Ja. Ne? Also da musst du natürlich gut mit den Leuten ein bisschen reden können, ne? So, also das ergibt sich da durch den Smalltalk im Prinzip dann, ja, ne? So, okay. Aber da kriegen wir schon relativ viel raus, ne? So, das heißt, wenn du einen Mietvertrag da verhandelst, ist natürlich erstmal dein oberstes Ziel, was für eine Miete kann ich da bezahlen, ne? Und Fakt ist, die Miete definierst du einmal im Vorfeld. Es ist immer sehr schwierig, im Nachgang nochmal in irgendeiner Weise an dieser Miete nachzuverhandeln. Geht alles, klar, du musst es aber wieder argumentieren und so weiter. Also Fakt ist, du machst deine Miete einmal fest für die nächsten 3, 5, 10 Jahre, je nachdem. Ne? So. Du kannst natürlich super nachverhandeln, wenn du es schaffst, irgendwie ein Sonderkündigungsrecht einzubauen nach 3 Jahren oder sowas. Ne? So kann auch umsatzabhängiges Sonderkündigungsrecht sein oder so. Aber da kannst du natürlich dann gut mit dem Eigentümer auch nach 3 Jahren nochmal hingehen und sagen, pass auf, die Umsätze kommen nicht ganz so, wie wir es vermutet haben und Miete ist entsprechend ein bisschen zu hoch und so weiter. Kannst auf jeden Fall dann nochmal nachverhandeln, also wenn du so Reißleinen drin hast. Ne?
Ja, du droppst immer so Sachen, so ganz selbstverständlich, weil die für dich, glaube ich, selbstverständlich sind. Aber so ein Thema Sonderkündigungsrecht beispielsweise haben, glaube ich, extrem viel überhaupt nicht auf dem Schirm. Da okay. mal überhaupt drüber nachzudenken, das überhaupt rein zu verhandeln, ja, was ja elementar das fast, ist.
Also wenn es geht, möglichst immer mit rein, weil du bindest dich ja sonst 5 oder 10 Jahre an diesen Mietvertrag. Und was machst du, wenn es nicht so läuft? Also mein Gedanke ist immer, wenn ich eine Anmietung mache, erstmal ist meine grundsätzliche Philosophie, würde ich den Laden selber machen, würde ich mein Geld investieren und diesen Laden umzusetzen. Erst wenn ich das bejahen kann, verhandle ich. Ansonsten lehne ich den ab, schon von vornherein. Ja? Oder wenn dann der Franchise-Geber und Franchise-Nehmer unbedingt wollen, weise ich nochmal darauf hin, welches Risiko ich sehe, dass ich es anders sehe, dass ich nicht machen würde und so weiter, verhandle dann natürlich trotzdem bestmögliche Ergebnis, logisch. Aber in den Verhandlungen ist mein Gedanke immer, was mache ich, wenn es nicht so läuft wie geplant? Weil wenn alles läuft, guckst du den Mietvertrag gar nicht mehr an. Ja? Der liegt halt die nächsten 10 Jahre da. Aber Fakt ist, du brauchst den Mietvertrag dann, wenn es ein Problem gibt. Ob das jetzt Umsatzhöhe ist oder rechtliche Themen, was das Thema Gastronomienutzung angeht oder. Guckst erst dann rein, wenn es Probleme gibt. Und darauf mache ich den Mietvertrag. Und wenn ich ein Problem habe, dass der Umsatz zum Beispiel nicht erzielt wird, den ich vielleicht mal plane und weiß, ich habe jetzt einen Mietvertrag über 10 Jahre, wenn ich da wieder raus will, das kostet mich ja so viel Geld oder ich habe dann vielleicht nur eine Chance, wieder aus dem Vertrag rauszukommen, indem man nämlich dann das Unternehmen vor die Wand fährt, in Anführungsstrichen, ja, so. Und das wollen ja alle vermeiden, ne, so. Das heißt, ich muss eine Option haben, vielleicht auch während der Laufzeit etwas zu machen oder zu handeln, ja, so. Und wenn ich mich 10 Jahre binde und habe kein Sonderkündigungsrecht oder habe einen 10-Jahres-Vertrag mit dem Sonderkündigungsrecht nach 2 oder 3 Jahren, dann kann ich zum Eigentümer gehen und sagen, pass auf, hier ist mein Sonderkündigungsrecht, bitte such dir einen anderen Mieter, dann komme ich vielleicht mit einem blauen Auge raus. Oder ich sage ihm, wir würden drinbleiben, aber die Miete muss dafür 2.000 € im Monat runter. Dann kann der Eigentümer selber noch überlegen, ob er im Prinzip einen neuen Mieter findet und wieder was investiert oder ob er sagt, komme ich euch entgegen. Man kann das ja auch nach 2 Jahren, wenn es dann vielleicht läuft, auch wieder nach oben bringen von der Miete und so weiter. Gibt es ja alle Möglichkeiten. Ne? So. Aber immer Reißleinen einbauen.
Ja, sehr gut.
Das Gleiche ist das Thema Mietstaffel. Ne? Also ich würde immer darauf achten, weil gerade wenn du ein neues Konzept aufmachst, du brauchst ja eine gewisse Zeit, um deine Gäste an deinen Laden zu binden. Ja, die sehen dich dann mal zufällig. Ne? Du sagst immer, machst Werbung und Marketingmaßnahmen. Ja, kannst du alles machen, aber trotzdem brauchen nach 2 Jahren kommen die Leute immer noch und sagen, ach, seid ihr neu hier? Nö. Ne? Also baue eine Staffel ein. Ja, so. Ich mache das manchmal sogar so, wenn es fertig verhandelt ist. Ja, wenn alles besprochen und abgehakt ist, sage ich so, jetzt brauche ich nochmal 500 € im ersten Jahr von der Miete runter, die packen wir dann später nochmal drauf, ein Jahr später oder im dritten Jahr oder so. Ne? Ändert sich ja für den Eigentümer nicht so viel dann. Ne? Aber es hilft dir extrem, gerade über die ersten 1-2 Jahre, bis du dann mal Fuß gefasst hast und alles läuft, wenn dein Team steht, die Abläufe alle vernünftig sind, so dann hast du im Prinzip auch kein Problem mehr, die entsprechende Miete zu zahlen. Die ersten 2 Jahre sind entscheidend. Wenn du 2 Jahre durchgehalten hast, alles top ist, dann hast du auch danach meistens kein Problem mehr.
Ja. Und du machst es dann verhandlungstechnisch so, dass du sagst, okay, ich lasse mir erstmal das quasi alles so absegnen und dann sagst du...
Ich verhandle sowieso eine Staffel, also das sowieso, ja. Das grundsätzlich mal, verhandle ich die Miete auch immer sehr stark. Ne?
Ja, kann ich bestätigen. Und,
ja, ankern, sag ich nur, ne? Gruß an Professor Dr. Jack Nasher, komme ich später noch drauf. So, wenn aber alles fertig ist, dann verhandle ich dann trotzdem nochmal im ersten Jahr die Miete runter und pack die später wieder drauf, sodass der Eigentümer dann keine Veränderung mehr hat in dem, was er wirklich entgeltlich von mir erhält über die ersten paar Jahre. Ne? Aber ich habe trotzdem nochmal einen Vorteil, wenn ich nochmal im ersten Jahr einfach monatlich meine Miete reduziert bekomme. Ja, so. Aber es ist ja nicht nur die Miete. Es gibt einfach viele andere Punkte, die auch noch extrem wichtig sind bei diesen Mietverträgen. Das ist einmal das Thema Indexierung. Ja, viele haben das Wort Indexierung noch nie gehört. Vielleicht jetzt aktuell in der Presse ja öfter mal erwähnt. Aber Fakt ist, nahezu jeder Mietvertrag ist in irgendeiner Form indexiert. Das heißt, die Miete steigt über die nächsten Jahre immer so ein bisschen in Abhängigkeit der Lebenshaltungskosten. Und da gibt es im Prinzip so viele verschiedene Möglichkeiten, diese Indexierung von Seiten des Eigentümers umzusetzen. Manche wollen eine jährliche Indexierung, andere alle 2 Jahre eine Indexierung. Die einen wollen, wenn der Lebenshaltungsindex sich um 5% verändert, dann eine entsprechende Mieterhöhung. Manche nach 10% und so weiter. Gibt es einfach totale Unterschiede. Und die machen bei einem Vertrag, der vielleicht 10 Jahre lang ist, extrem viel aus. Also wenn man sich das mal hochkalkuliert, wenn ich eine jährliche Indexierung habe zu 100% und dann habe ich nach dem ersten Jahr eine Mieterhöhung und im zweiten Jahr habe ich auf die erhöhte Miete eine Mieterhöhung, im dritten Jahr auf die darauf im Jahr erhöhte Miete bereits wieder eine Erhöhung. Also wenn ich das hochkalkuliere nach 10 Jahren, ist es irre. Also früher, es gibt wirklich große Textilunternehmen, die heute auch Probleme haben, teilweise haben halt einfach diesen Index immer unterschrieben, einfach jährliche Indexierung. Hauptsache, sie haben eine kleine Miete am Anfang bekommen oder hohe Baukostenzuschüsse. Aber das hat nach 10 Jahren waren die Mieten halt so hoch, dass es sich überhaupt nicht mehr gerechnet hat. Ne? So. Und da muss man schon drauf achten, dass man vielleicht versucht, wirklich, wenn der Lebenshaltungsindex um 10% sich verändert, dass man dann das vielleicht nicht zu 100% auf die Miete aufschlägt, sondern davon vielleicht nur 70% oder so. Wenn man das mit dem Eigentümer hinkriegt, dann ist es okay, sag ich mal. Ne? Im Moment ist es sogar so, dass ich versuche, diese jährliche oder diesen Index Umsetzung zu deckeln, ja, weil wenn wir da im Moment teilweise Zahlen hören vom Index, der um 9 oder 10% hochgeht, das ist ja ein Todesstoß für den Mieter, wenn der da jedes Jahr 10-15% Mieterhöhung hätte. Das heißt, ich versuche das bei den neuen Mietverträgen auch mal zu deckeln, dass man eine Maximalbelastung an Indexerhöhungen hat. Ne?
Das heißt, Standard ist eigentlich geregelt in Mietverträgen. Wenn die Lebenshaltungskosten um 10% steigen, steigt auch die Miete um 10%.
Das ist kein Standard. Jeder macht es anders. Okay. Aber es ist Standard, dass eine Indexklausel im Vertrag ist. Also ich habe in 22 Jahren 2 Verträge gemacht ohne Indexierung.
Okay.
Das war's. Ja, aber nur, weil ich es nicht reingeschrieben habe und der Vermieter es nicht gesehen hat, nicht drauf geachtet hat. Aber normalerweise ist immer eine Indexierungsklausel im Vertrag. Und die ist auch zu verhandeln. Und da muss man sich auch mal hinsetzen und mal hochrechnen und sich mal über die letzten Jahre angucken, wie ist denn so die Indexveränderung? Im Moment ist natürlich aufgrund der Weltsituation schon sehr extrem, ist aber ja nicht üblich. Davor die Jahre ist er oft um 0,8% im Jahr nur gestiegen. Es war aber vor 20 Jahren auch mal so, da ist er um 3-4% pro Jahr gestiegen. Ne? Also da muss man einfach drauf achten und wenn dir irgendeiner erzählt, ja, das steigt aber ja nur um 0,8 im Jahr, ne? So, das weiß aber kein Mensch, wie es steigen wird. Und nach unten geht es sowieso nie, ne? Also das ist auch kein Argument, ne? So, und da muss man natürlich schon auf die Klausel noch ein bisschen achten, ob das dann automatisch umgesetzt wird oder auf Nachfrage oder auf schriftliches Verlangen des Vermieters und wie weit rückwirken muss ich es bezahlen und so weiter. Gibt es also viele verschiedene Szenarien und Möglichkeiten, die man halt alle verhandeln kann, ne? So das Thema Indexierung. So, und dann noch ein wichtiger Punkt zum Beispiel, wenn du im Moment ist es auch so, dass Eigentümer oft darauf eingehen, dass man erstmal eine kleine Miete zahlt und dann einfach eine Umsatzmiete berücksichtigt wird, ne? Und bei dem Thema Umsatzmiete würde ich den Tipp geben, dass man darauf achtet, dass das Thema Lieferservice aus der Umsatzmiete ausgeschlossen wird. Weil dieser Lieferservice verursacht ja auch Kosten. Entweder über Lieferantportale, die du eben bezahlen musst, oder hast eigene Fahrer. Und das kostet alles Geld. Und wenn du also, was weiß ich, für 10 Euro einen Salat lieferst und hast Kosten von 30% oder so für diesen 10-Euro-Salat und dann sollst du auf die 10 Euro noch eine Umsatzmiete zahlen von, weiß nicht, 8, 9 oder 10%. Da ist schon ein Problem, ne? Weil dann legst du halt wirklich nur noch drauf. Ne? Das heißt, du musst darauf achten, dass bei der Umsatzmiete Lieferservice ausgeschlossen oder mit einem geringeren Prozentsatz bewertet wird.
Ja. Kann ich mal fragen, ich kenne das Thema Umsatzmieten überwiegend so aus Einkaufszentren und so weiter. Genau. Ist das auch zunehmend ein Thema bei Nicht-Einkaufszentren-Standorten?
Genau. Ja, man kann halt manche Eigentümer gerade, weil, also vor 10, 15 Jahren war es halt so, wenn du eine tolle Fläche in bester Lage hattest, hattest du auch mindestens mal 10 Interessenten, die da reingehen wollten. Ne? Da konntest du als Eigentümer aussuchen, nämlich den oder den, mal gucken, wer mir das meiste bietet. Ist heute nicht mehr so. Ne? Also die sind oft froh, wenn die einen guten Mietinteressent haben. So, und wenn die dann eine Miete vielleicht mal bekommen haben von 12.000 Euro und ich sage denen, ja, wir zahlen aber nur 6, ja, gib ihm aber die Möglichkeit, wenn wir eben gewissen Umsatz überschreiten, dass wir dann eben im Prinzip in diese Umsatzmiete fallen und ihm dann 8, 9 oder 10% der Nettoumsätze quasi prozentual dann als Miete bezahlen. Ne? So hat halt er eben den Vorteil, wenn wir gut sind und gut wirtschaften, dann kriegt er im Prinzip auch eine höhere Miete. Ne? Er hat zwar keinen Einfluss im Prinzip da drauf, aber manche Eigentümer machen das eben mit, dass sie sagen, wir teilen uns das Risiko, ne? Weil es ist ja eben ein geteiltes Risiko. Ja, vielleicht mache ich da irgendwann 1,8 Millionen, ja? Dann kriegt er auch mehr Miete, als er mal bekommen hat, ne? Deswegen ist es halt auch die Chance für den Eigentümer, im Prinzip auch im Erfolg des Ladens zu partizipieren.
Wie ist dann im Mietvertrag geregelt? Wie bekommt der Vermieter Einblick in die Zahl?
Ja, also man muss sie melden normalerweise, monatlich oder quartalsweise, und dann seinen Jahresabschluss Steuerwirtschaftsprüfer oder Steuerberater unterzeichnet, und dann wird das im Prinzip hochgerechnet. Man muss darauf achten, dass man die Umsatzmiete nicht monatlich bewertet, sondern immer aufs Jahr. Mhm. Weil wenn du ein Healthy Food Konzept hast, machst du im Sommer vielleicht die doppelten Umsätze als im November oder Dezember, und wenn du es monatlich bewerten würdest, jedes Mal, dann hast du schon echt ein Problem. Also muss immer ein Jahreszeitraum sein. So, und dann kriegt er im Prinzip die Nachzahlung über die, oder auch eben nicht, je nach Umsatzentwicklung, genau. Aber es wird auch im Handel immer mehr, dass die Eigentümer, also im Freien, nicht Einkaufscenter, sondern auf der Straße, dass die Eigentümer da mitgehen. Das hängt natürlich vom Eigentümer ab. Völlig klar. Manche sehen auch die Situation, wie sie sich verändert, dass der Markt im Prinzip schwieriger wird, und andere sitzen immer noch auf so einem hohen Ross und lassen auch ihre Flächen manchmal lieber leer stehen, als sie günstiger zu vermieten.
Ne? Okay. Ja. Hast du noch weitere Punkte,
auf die man achten sollte?
Ja.
Ja, gibt schon noch mal einiges. ja, also was für mich immer noch wichtig ist, ist das Thema zum Start. Ne? Also wenn du jetzt eine gastronomisch genutzte Fläche hast, ja, und die anmietest, kannst ja nicht davon ausgehen, dass der Vormieter auch eine Genehmigung hatte für die Gastronomie. Das heißt, du musst in deinen Mietvertrag schon reinbringen, dass der Eigentümer dir bestätigt, dass dir eine gastronomische Nutzung vorliegt, ne? Dass es genehmigt ist. Wenn du das nicht reinschreibst, kann ja der das irgendwie vermieten und muss auch ein bisschen auf den Mietzweck achten, dass es auch als Gastronomie steht, ne? Also als Gastronomie mit Sitzmöglichkeiten zum Sofortverzehr. Ja, das sollte da drin stehen im Prinzip.
Erlischt die eigentlich irgendwann? Also wenn der Laden jetzt zum Beispiel schon 2 Jahre leer stand und da war zuletzt vor 2 Jahren eine gastronomische Nutzung drauf. Okay.
Nö, also Fakt ist nur, wenn du einen Laden anmietest, der keine gastronomische Nutzung hast, und hast das Thema Umnutzung. Das ist ein Fall, der umsetzbar ist, immer. Er ist immer umsetzbar. Aber du musst eben auf viele Dinge achten. Ne? Punkt 1 erstmal, wer kümmert sich? Vermieter oder du selber? Ne? Kostet halt Geld. Ne? Du brauchst einen Architekten und so weiter, der es einreicht und so weiter. Also der Aufwand ist im Prinzip da. Viele Vermieter haben aber keinen Bock, das zu machen. Kannst du schon selber auch machen. Aber achte im Prinzip drauf, ab wann zahlst du Miete? Ja? Also ich würde immer empfehlen, Mietzahlungsbeginn ist frühestens die Eröffnung. Besser ist auch noch eine mietfreie Zeit nach Eröffnung zu verhandeln, weil das ist nur effektiv wirklich mietfreie Zeit. Ja, weil wenn du mietfreie Zeit hast, während der Ausbauphase, bringt es ja nichts, weil du müsstest es ja eh finanzieren, die Miete. Ne? Also es ist keine mietfreie Zeit in dem Sinne, finde ich. Sondern die mietfreie Zeit beginnt dann, wenn ein Laden aufgemacht hat und du hast dann nochmal 2, 3, 4 Monate, je nachdem. Wir haben auch schon Flächen verhandelt, die 18 Monate mietfrei haben ab Eröffnung, aber am Rande. Fakt ist, das ist die mietfreie Zeit. Und du kannst es ja nicht beeinflussen, wie lange brauchen die Behörden, um deinen Bauantrag oder deine Umnutzung in irgendeiner Form zu genehmigen. Du kannst überhaupt nicht abschätzen, wie lange die Umbauphase ist, ne? Wie lange hast vielleicht Lieferprobleme bei irgendwelchen Abluftsystemen oder so, ne? Also das Risiko, da in irgendeiner Weise ein Datum festzusetzen, bis wann eine Genehmigung erteilt ist, ist ganz schwierig, ne? Also da musst du wirklich genau mit dem Vermieter verhandeln und sagen, so, wir sprechen heute über welchen Zeitraum, bis wann und wann haben wir den Mietvertrag unterschrieben, dann brauchst du nochmal 4, 8 Wochen, bis die ganzen Pläne erstellt sind, musst das einreichen, dann hat die Behörde mindestens mal 3 Monate Zeit, überhaupt mal zu reagieren oder Nachforderungen zu stellen, dauert es nochmal 3 Monate, ja? So, und dann kannst du irgendwann eigentlich auch deine ganzen Bestellungen erst auslösen, wenn auch die Genehmigung erteilt ist. Ja, du kannst nicht Küche bestellen und weißt gar nicht, ob du die so umsetzen kannst. Ne? Das heißt, du brauchst ab Genehmigung auch noch einen gewissen Zeitraum, um überhaupt loszulegen mit dem Umbau. So, und dann brauchst du eine Umbauzeit und dann kommt irgendwann die Eröffnung. Deswegen muss man gerade bei diesem Thema sehr auf das Thema Mietzahlungsbeginn achten. Wann geht's wirklich los? Und was passiert, wenn du die Genehmigung nicht bekommst? Ja, wer zahlt das? Kommst du aus dem Mietvertrag raus und so weiter. Also das sind auch Punkte, auf die man wirklich da sehr achten muss. Ne? Und wie gesagt, selbst wenn du eine Gastronomie anmietest, weißt du halt auch nicht, wie die genehmigt war. Lass dir die Baugenehmigung vorher einmal kommen, die Nutzungsgenehmigung, ne? Wie ist es denn genehmigt? Kannst du das so umsetzen? Oder weil du irgendwas anbraten willst, brauchst du jetzt plötzlich eine Fettabluft und eine andere eine Vollgastronomie. Und das andere ist vielleicht nur eine erlaubnisfreie Gastronomie oder so. Also musst du vorher dir genau Gedanken drüber machen, ne? Das ist ein wichtiger Punkt.
Weil da ja auch erhebliche Kostenrisiken raus entstehen können.
Wenn du Pech hast, bist du schon pleite, bevor es losgeht, ne? Also ich habe das schon öfter gesehen, dann muss ich ein bisschen immer schmunzeln, ist böse, aber wenn ich jetzt am Laden vorbeilaufe, dann steht da, der ist ausgebaut, es steht ein Schildchen drin, ja, noch keine Konzession, deswegen noch nicht, oder keine Genehmigung, deswegen nicht geöffnet, ja. Wo ich dann sage, macht euch doch vorher Gedanken darüber, ne? Also wie blind manche Leute in die Anmietung gehen, das ist echt Risiko ohne Ende, ne?
Ja. Ja. Kannst du vielleicht mal ganz kurz erläutern, was ist eine Parkplatzablöse?
Stellplatzablöse.
Stellplatzablöse.
Ja, ja, genau. Ja, also es ist so, dass im Prinzip in fast allen Städten hier in Deutschland, nicht mehr in allen, aber in den meisten, ist immer der Fall, dass es einen Stellplatz abzulösen ist für ein Einzelhandelsgeschäft zum Beispiel. Da sagt man aufgrund, wir haben ja Frequenzen, da kommen Menschen in die Innenstadt, die Städte müssen ja Parkmöglichkeiten schaffen. Machen sie nicht mehr, machen alles externe Leute, bauen Parkhäuser dahin, das macht ja nicht die Stadt, aber es kommt noch von früher eben. Und sagen sich, okay, der Laden hat 100 Quadratmeter Einzelhandelsfläche, dann sagt man pro 30 Quadratmeter zum Beispiel, muss ein Stellplatz abgelöst sein. Also das heißt, drei Stellplätze im Prinzip bei 90 Quadratmetern sind dann mal abgelöst. Wenn du jetzt mit einer Gastronomie kommst, sagen die Städte, okay, die Gastronomie hat viel mehr Frequenzen, also brauche ich mehr Parkplätze. Ja, so, da sagen die dann nicht pro 30 Quadratmeter Einstellplatz, sondern die sagen zum Beispiel pro 8 oder 10 Sitzplätze Einstellplatz oder pro 10 Quadratmeter bestuhlter Gastraum.
Gibt's in jeder, das macht aber jede Stadt anders.
Jede, es ist ja immer nach Bundesland.
Ah, okay. Meistens
anders. Und dann heißt es plötzlich, ja, jetzt machst du aus 90 Quadratmeter Einzelhandelsfläche, machst du jetzt, wenn du jetzt 90 Quadratmeter Gastraum rausmachen würdest, dann müsstest du da vielleicht 10 Stellplätze ablösen statt 3. Ja? So, und so eine Stellplatzablöse ist auch übrigens vom Preis immer in jeder Kommune Stadt anders. Es gibt Städte, da kostet halt eine Stellplatzablöse 6.000 Euro, in anderen Städten kostet einen Stellplatz 20.000 Euro Ablöse. Man muss also auch das Thema im Vorfeld mit dem Eigentümer verhandeln. Also ich bringe immer in den Mietvertrag rein, egal wer jetzt die Umnutzung macht, etwaige Kosten für Brandschutzmaßnahmen und Stellplatzablöse trägt der Vermieter. Weil diese Stellplätze, die werden eingetragen, die nimmst du ja nie wieder mit. Also als Mieter nimmst du ja nicht mit zum nächsten Haus, sondern bleiben immer da. Das heißt, das ist ein Ding, was der Eigentümer regeln muss. Aber es ist zu verhandeln, ja, weil wenn du da plötzlich, wenn der da irgendwie 100.000 Euro Stellplatzablöse hat, dann wird er dir das Ding nicht vermieten, auf keinen Fall. So, das heißt, du musst ihm vorher erläutern, dass wir diese 90 Quadratmeter nicht komplett ausbauen, sondern da sind noch Nebenflächen drin, Toiletten drin, da ist die Theke drin und so weiter. Und diese ganze Fläche wird nicht mit berücksichtigt, sondern meistens nur wirklich der reine Gastraum. Auch Wege werden abgezogen und da muss man ihm mal erläutern, dass wir da hinterher, dass es meistens bei dieser Flächengröße, wenn man jetzt um Anmietungsflächen zwischen, ich sag mal, 80 und 200 Quadratmeter spricht, dann geht es meistens um ein, zwei Stellplätze, vielleicht dreimal, ja. Aber das kann man regeln im Vorfeld, ne? Weil für Eigentümer besteht auch die Möglichkeit, wenn die zum Beispiel früher mal ein Büro in der ersten Etage hatten, heute ist eine Wohnung drin, dass da vielleicht Stellplätze für die Bürofläche abgelöst waren, die können die mit runterziehen oder sie haben das Nachbarhaus noch und können Stellplätze von einem zum anderen Haus übertragen und so. Da gibt's schon Möglichkeiten, aber es muss angesprochen werden. Immer ansprechen, diese ganzen Themen im Vorfeld offen angehen, nicht im Nachgang. Das hat alles keinen Sinn. Also man muss im Vorfeld diese ganzen Themen abarbeiten mit den Eigentümern, ne? Deswegen ist es natürlich für eine Gastro-Anmietung immer schwieriger als für einen Retail-Handel zum Beispiel, ne? Weil einfach viel mehr Dinge zu besprechen sind und meistens das Investment höher ist, ne? So.
Aber ein Retail-Handel hätte das doch auch eine Stellplatzablösung, ne? Wird nur anders berechnet?
Ja, meistens sind ja Einzelhandelsflächen, die sind schon abgelöst oder haben Bestand, da hast du das Problem nicht, ne? Oder wenn du eine Gastrofläche als Einzelhandel umnutzt, dann hast du ja Stellplätze übrig im Prinzip, ne? Also, da hast du das Problem nicht, ne? Und wir haben natürlich noch viel mehr Themen zu beachten bei der Gastronomie, ne? Wo sind die Wasseranschlüsse? Habe ich genug Stromwert im Haus? Kann ich, ist eine B-Entlüftung vorhanden? Muss ich die einbauen? Wie kann ich die einbauen? Habe ich Platz dafür? Brauche ich eine Fettabluft? Kann ich ein Rohr über Dach ziehen? Oder muss ich mit einem anderen System arbeiten, was die Luft innen reinigt und wieder zuführt oder so weiter? Also muss viele Themen im Vorfeld eben regeln. Da hast du das Toilettenthema noch, ne? Je nach Anzahl Sitzplätze gibt es unterschiedliche Anforderungen an Toiletten, Behinderten-WC oder nicht. Ja, also einfach viele Themen zu beachten. Deswegen bin ich auch ganz fest davon überzeugt, dass dieses Thema der Anmietung für Franchise-Systeme von einem Fachmann gemacht werden muss. Ob extern oder angestellt, völlig wurscht. Aber es muss ein Fachmann machen, weil so viele Themen zu beachten sind. Ne? So, zu diesem Thema des Ausbaus ist nochmal auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem Eigentümer in die Details zu gehen, wer was macht. Ja, ich sag mal ganz blöd, wenn ich als Mieter nur sage, ich möchte Wasseranschlüsse haben vorne an der Theke, so, dann ist halt die Frage, ist das an der richtigen Stelle schon? Müssen da noch Leitungen verzogen werden? Ist da schon ein Stopfen drauf für meine Leitung? Oder kommt nur ein Rohr aus der Wand? Ne? Wo sind die Anschlussstellen und so weiter? Weil es halt viel an Kosten ausmacht. Ne? So, oder wenn ich sage, er muss mir einen Fettabscheider stellen. Ja, ja, okay, dann stellen wir einen Fettabscheider in den Keller. Und dann muss ich die Kernbohrung selber machen und die Leitungsführung nach oben. Oder ja, also es muss ins Detail besprochen werden einfach. Ne? Also es muss optimalerweise eine Schnittstellenbeschreibung geben, für alle Bereiche. Wie sieht der Fußboden aus? Wie wird die Fläche übergeben? Wie hoch ist der Estrich? Wie sind die Untergrundarbeiten vorher ausgeführt? Wie ist die Elektrik? Muss der Übergabekasten, muss ich den stellen oder stellt der Vermieter den? Ist der schon bestückt oder muss ich den selber bestücken? Weil das macht gleich mal 7.000 Euro aus, ne? Wenn ich einen bestückten Kasten schon kriege, habe ich 7.000 Euro gespart. Punkt. So, das heißt, ich muss das alles mit dem Eigentümer genau besprechen. Ne? Wände, wie sehen die Wände aus? Was für eine Qualitätsstufe ist das? Decke, Fassade, Eingangslösungen, Toiletten, wo können die hin? Ist es technisch umsetzbar? Beentlüftung, Klimatisierung, Türluftschleier und so weiter. Das sind einfach viele Punkte, die alle zu besprechen sind im Vorfeld. Ne? Und nicht im Nachgang.
Ich höre ganz oft, dass vor allem denkmalgeschützte Immobilien auch herausfordernd sind.
Ja,
also auch das Thema Außenwerbung und so beispielsweise.
Genau, also es gibt einfach Satzungen, wobei ich persönlich finde immer, das ist das geringste Problem. Ne?
Okay.
So, weil es gibt meistens eine Möglichkeit, sich darzustellen. Man muss schon natürlich im Vorfeld drauf achten, wenn du halt ein Logo nicht außen ans Haus kriegst. Es ist schon ein Riesennachteil, ne? So, aber das ist von, weiß nicht, 1.000 Häusern einmal so, dass du überhaupt kein Logo dran kriegst. Das solltest du natürlich vorher wissen, ne? Weil wenn du dich nur hinter der Glasscheibe darstellen kannst mit dem Logo, ist es schon aufwendiger oder fällt halt nicht so auf, ne? So, aber wenn die Stadt jetzt sagt, es gibt gewisse Vorgaben mit Einzelbuchstaben, die dürfen nicht beleuchtet oder hinterleuchtet sein und so weiter, dann finde ich das okay. Die Städte sollten das entscheiden, damit das nicht aussieht wie Kraut und Rüben. Ich finde es echt okay so. Und dann hat man sich einfach dran zu halten. Ja, so.
Okay.
Sicherlich muss man darauf einmal achten, wie es umsetzbar ist und welche Kosten natürlich auch entstehen. Weil natürlich, wenn du einen Leuchtkasten wie früher da dran kriegst für 1.000 Euro einfacher, als wenn du aus Edelstahl Einzelbuchstaben dann aufs Haus draußen anbringen musst und hast natürlich ganz andere Kosten. Also ist immer die Kostenseite wieder entscheidend dann, ne?
Ja, ja. Definitiv.
Ja, genau.
So, noch weitere Punkte im Kopf, worauf man achten sollte? Wobei, war ja auch schon jede Menge auf jeden Fall.
Ja, es gibt so Kleinigkeiten, ne? Also ich bringe in den Mietvertrag sowas rein, wie dass der Vermieter uns einen Stellplatz für Mülltonnen zur Verfügung stellt. Ja? Hört sich banal an, aber wenn ich meine Gastro habe und habe keine Möglichkeit, meine Mülltonnen irgendwo hinzustellen, dann muss ich in den Laden stellen oder so, ist schon ein Problem. Oder ein Keller, wer bringt die denn drauf, wenn die Dinger voll sind? Dann wiegen die echt eine Menge. Das heißt, ich muss mir vorher genau auch Gedanken machen, was mache ich mit meinem Müll in der Gastronomie? Ja, wo ist Platz für die Mülltonnen? Und wie viel Platz ist da? Wir haben auch schon mal einen Laden gehabt, wo du nur eine Mülltonne reinstellen konntest. Das wusste man vorher, hat man gesagt, alles klar, hier gibt es ein Unternehmen, kannst du täglich abhüllen lassen, in Köln war das. Ja, nur das kostet natürlich richtig Kohle, wenn da jeden Morgen ein Unternehmen kommt und deinen Müll abholt. Ne? Das musst du halt auch kalkulieren. Ne? Das kostet einfach eine Menge Geld. Und deswegen musst du da eben im Vorfeld drauf achten. Ne? Naja, es gibt andere Themen noch, die ich wichtig finde, ist das Thema, auch nochmal dieses Thema Reißleine wieder. Wie kommst du aus dem Mietvertrag raus, wenn es mal nicht läuft? Ne? Und viel wichtiger ist vielleicht auch noch, wie kannst du vielleicht untervermieten und einen Euro mehr für deine Mietfläche bekommen bei der Untervermietung, um vielleicht deine Schulden, die du gemacht hast, aufgrund deiner Investitionen wieder zurückzahlen kannst. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich ein astreines Untervermietungsrecht habe, dann kann ich auch den Laden vielleicht mal für 2.000 Euro mehr vermieten, weil ich den hier schon umgebaut habe oder die Umnutzung gemacht habe und ich habe einen anderen Gastronomen, der das zu schätzen weiß und sagt, das ist mir wert und kriege dann eben ein paar Euro mehr Miete, mit denen ich dann vielleicht meine Schulden abtragen kann oder so. Ja, also Thema Untervermietungsrecht ist noch im Prinzip drauf zu achten. Ne? Da kann der Eigentümer gerne zustimmen und zwar, das ist alles kein Problem. Man muss halt reinbringen, dass er nur aus wichtigen Gründen dem verneinen darf. Ja, er kann auch gewisse Branchen ausschließen, wenn er sagt, keine Spielenhallen, Sexshops oder solche Sachen. Das ist okay, klar, musste nicht. Ne? Und das kann man gerne machen. Ansonsten würde ich darauf beharren, dass sein Untervermietungsrecht da ist. Oder, wenn er das nicht geben will, dass du dann eben dann auch ohne Probleme aus dem Vertrag rauskommst über eine Kündigung. Ne? Ja, genau. Und was für mich auch nochmal, manche Vermieter haben Vertragsstrafen drin. Das versuche ich immer runter zu verhandeln, egal was ist. Man weiß ja nie, was passiert mal in 10 Jahren.
Wofür, ne? Vertragsstrafen?
Ja, wenn du, wenn du eine Betreiberpflicht hast zum Beispiel. Ne? Also manche Vermieter geben dir vor, dass du in einem gewissen Zeitraum X bis Y eröffnen musst. Ja. Auch auf der Straße, nicht nur in
Einkaufszentren. Ich wollte gerade fragen, aus Einkaufszentren kenne ich es. Auf der Straße,
ne? So. Und wenn du dann dich nicht dran hältst zum Beispiel, dann dürften die schon bei einem einmaligen Verstoß, dürften sie dir schon einen gewissen Anteil prozentual deiner Monatsmiete als Vertragsstrafe obendrauf packen. Ne? So. Also ich versuche mal Vertragsstrafen rauszuverhandeln oder so gering wie möglich zu minimieren nochmal. Weil wer weiß, da kommt der Storeleiter nicht an dem Tag und der Vermieter, du kriegst das gar nicht mit als Eigentümer oder als Mieter, weil du gar nicht vor Ort bist an dem Tag, ne? Und kriegst schon Vertragsstrafe oder manche geben ja schon eine Vertragsstrafe, wenn eine gewisse Planung bis zu einem Zeitraum nicht da ist oder so. Also ich versuche die auf jeden Fall zu minimieren oder rauszubekommen. Oder eben, wenn man eine Betreiberpflicht hat, zu versuchen, dass man so und so viele Tage im Jahr quasi frei hat, ne, die du dann trotzdem schließen kannst, wegen Umbaumaßnahmen oder irgendwas. Ne. Also solche Themen versuche ich da auch noch einzubringen. Oder darfst ja eigentlich offiziell, kannst du ja, wenn du diese Betreiberpflicht hast, kannst du ja im Prinzip nicht mal den Rückbau machen vor Ende deiner Vertragslaufzeit. Weil wenn du 10 Jahre Vertrag hast, musst du am Tag X zurückgeben, ne? Du dürftest die 2 Wochen vorher gar nicht zumachen, um den zurückzubauen, weil dann würden ja wieder die Vertragsstrafen greifen, weil dein Laden nicht geöffnet ist. Ne? Also musst du im Prinzip reinbringen, dass du halt so, damit du im Prinzip deine Verpflichtung des Mietvertrages beim Rückbau nachkommen kannst, dass im Prinzip die Vertragsstrafe dann die letzten, 14 Tage des Mietverhältnisses nicht umsetzbar sind, zum Beispiel. Ne? So. Ja, und dann gibt's halt das Thema dieser außerordentlichen Kündigung für einen Vermieter. Also manche wollen schon die Chance haben, wenn auch einmal die Miete nicht bezahlt ist, dir zu kündigen. Das würde ich auch immer alles versuchen rauszuverhandeln, ne? Weil es kann immer mal passieren, du weißt nicht, was 10 Jahre ist, eine ewige Zeit. Nach 5 Jahren sitzt du irgendwo auf Ibiza, lässt nur noch andere Leute da arbeiten, ne? Schönen Gruß an Lukas, Ibiza. Entschuldigung. Dann passiert das mal, weil irgendein Geschäftsführer oder vor Ort jemand das nicht überwiesen hat, ja? Da hast du ein Problem. Da hast du nur dann natürlich ein Problem, wenn der Vermieter einen anderen hat, der den Laden gerne hätte.
Ja.
Schön, da habe ich auch ein Beispiel gehabt, wirklich. In Hannover, großes Burgerkonzept, hat angemietet, hat 1 Million investiert. Der Geschäftsführer vor Ort hat einmal oder zweimal war es sogar die Miete nicht bezahlt. Das hat der Franchisegeber nicht mal mitbekommen. Und der Vermieter hat gekündigt, weil ein anderes großes Unternehmen die Fläche unbedingt wollte. So, da haben die 1 Million Investment versenkt. Jetzt können die ihren Geschäftsführer da verklagen, aber das Geld kommt trotzdem nicht, ne? Also, schon ein bisschen darauf achten, welche Möglichkeiten der außerordentlichen Kündigung gibt es für den Vermieter.
Gesetzlich ist doch nach 2 offenen Mieten kann
gekündigt. Ja, beim Gewerbemietvertrag kannst du alles regeln. Ne?
So, okay.
Das kannst du alles vertraglich festhalten beim Gewerbemietvertrag. Deswegen, ich versuche das mit den 2 Monatsmieten. Dann versuche ich noch, dass es erst, also dass er dich anmahnen muss schriftlich, dass er dir eine Frist geben muss und so weiter für alle möglichen Punkte, damit sowas nicht passieren kann. Und zusätzlich, wenn ich für die Franchisegeber unterwegs bin, dann bringe ich auch in den Vertrag rein, dass der Mieter, der ja der Franchise-Nehmer im Normalfall ist, dem zustimmt, dass der Vermieter den Franchisegeber darüber informiert, dass da es ein Problem gibt, damit der Franchisegeber eventuell noch da Einfluss drauf nehmen kann. Ich bringe auch für den Franchisegeber normalerweise ein Eintrittsrecht in den Mietvertrag rein, wenn also der Mieter, also Franchise-Nehmer, seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und dadurch es ein Sonderkündigungsrecht gibt für den Vermieter, dass dann der Franchise-Geber im Prinzip das Recht hat, in diesen Mietvertrag einzusteigen oder einen anderen Franchise-Nehmer zu benennen. Das ist halt Sicherheit für den Franchise-Geber einfach, ne?
Mhm.
Ja.
Wie siehst du das Thema Baukostenzuschuss?
Ja, ist immer schön, den zu bekommen. Aber mir ist noch lieber, der Vermieter baut das alles aus.
Ja, okay.
Also mir ist es lieber, er gibt mir keinen Baukostenzuschuss und er macht das alles so, wie ich das möchte.
Ja.
Wirklich, weil du kannst die Kosten dafür ganz schwierig kalkulieren. Jetzt im Moment sowieso noch schwieriger. Ne? So. Also das heißt, mein Ziel ist immer, dass der Vermieter alles umbaut, so wie ich das will. Und der trotzdem Baukostenzuschuss gibt für meinen Ausbau meines Ladens. Das muss das Ziel sein.
Ja,
ne?
Okay.
So. Das heißt, wenn einer sagt, oh super, ich habe 30.000 Baukostenzuschuss bekommen. Ja? So. Wenn du dafür aber eine Fettabluft einbauen musst, weil der Vermieter gesagt hat, ja, ich mache das aber nicht, hier baut ihr die ein. Ja, die Fettabluft kostet aber 40. Ja? Super, super Baukostenzuschuss. Ne? Ja, schlecht verhandelt. Also Fakt ist, man muss es pro Standort und pro Laden einzeln bewerten. Ne? So. Wenn er dir einen Baukostenzuschuss gibt für eine Ausbauleistung, die eigentlich beim Vermieter liegen sollte, dann hast du zwar Geld bekommen, aber hast den Aufwand und das Risiko. Ja? Mhm. So, das heißt, und wann kriegst du das Geld? Die meisten zahlen es ja erst, wenn du es dann mal umgesetzt hast und dann 2 Wochen später steht im Vertrag, ja, so ungefähr, wenn du eine Zeitfrist reingebracht hast, was ich übrigens immer mache, ne? Wann er dir den Baukostenzuschuss zu zahlen hat. So, aber du brauchst ja die Kohle trotzdem. Die musst du ja irgendwie zwischenfinanzieren. Ist wieder dein Thema, ne? So, ja. Wenn ich da irgendwie eine Fettabluft und B-Entlüftung einbaue für 80.000 Euro, dann muss ich es ja auch erstmal bezahlen direkt, ne? So, bis ich dann die Kohle irgendwann vom Vermieter wieder habe. Also einfacher oder besser ist es, der macht es, verzichte auf den Baukostenzuschuss. Oder verhandelt trotzdem Baukostenzuschuss. Viel wichtiger ist Thema, finde ich, mietfreie Zeiten. Auch nach der Eröffnung. Das ist, weil das hilft dir wirklich, ne?
Wenn ja, du definitiv
aufmachst und hast erstmal 3 Monate keine Mietbelastung. Das ist mega. Das hilft dir wirklich, ne? Ja, weil den Baukostenzuschuss 20.000 Euro, ne? Das geht eh alles in der Bausumme verloren. Das merkst du gar nicht. Aber wenn du 3 Monate keine Miete zahlst oder 4 nach deiner Eröffnung, das spürst du richtig, ne? Ja.
Ja. Dann noch ein letzter Punkt von meiner Seite. Vermieterpfandrecht ist aus Finanzierungssicht ja häufig ein Thema. Also Vermieterpfandrecht heißt ja, in meinen dürren Worten, der Vermieter möchte im Falle einer ausbleibenden Mietzahlung Zugriff auf das Inventar haben, was da drin steckt.
Ja, aber die meisten Vermieter wissen eigentlich, dass sie damit eh nichts anfangen können.
Ja.
Sollen die da eine alte Küche verhökern oder
einen
Ladenbau oder
klar.
Irgendwas? Ne? Du brauchst halt das für die Bank eigentlich als
genau,
Sicherheit. Ne?
Genau, das ist das Thema.
Genau, ja, also das ist schon ein schwieriges Thema mit Eigentümern. Ne? Also das ist ein Thema, was schwierig zu verhandeln ist, dem Vermieter sagen, er soll auf sein Vermieterpfandrecht verzichten. Ja, also da stößt man manchmal auf taube Ohren. Ne?
Ja.
Ja, ist schwierig zu verhandeln mit denen. Man kann es vielleicht ein bisschen abschwächen, indem man eben sagt, wenn ein Teil seiner Schulden schon quasi zurückbezahlt sind, dass es nicht für ewig und immer auf das Vermieterpfandrecht verzichtet und nicht vollständig oder so. Ja. Aber es ist schon ein sehr spezielles Thema. Ne? Das kenne ich auch nur hier über unseren Finanzierer mit der Kronbank. Ne? Ich weiß nicht, wie das in anderen Banken ist. Aber
im Normalfall wollen das alle Banken eigentlich haben.
Aber was Schriftliches vom Eigentümer zu bekommen, habe ich in den 22 Jahren nur über die Kronbank gehabt.
Ja gut, ich meine, die verzichten da ja auch im Normalfall drauf, wenn der Vermieter sagt, wir machen es nicht. Ja, aber ja. Es ist aber eigentlich spannend, dass da ein Vermieter so wenig verhandlungsbereit ist.
Ja.
Und es sie ja trotzdem.
Er kann eigentlich nichts mit anfangen. Das
genau,
ist so eine Kopfsache, glaube ich.
Auch eine Bank kann nichts mit anfangen.
Nee.
Ne? Ich meine, auch Bank hat ja kein Interesse daran, eine alte Küche zu verkaufen.
Nee, natürlich nicht. Ich stelle mir das vor. eBay, Kleinanzeigen, Kronbank. Schöner Gedanke.
Ja, spannend wäre es auf jeden Fall.
Genau.
Hast du noch einen Tipp oder zwei, die du zwingend mit einbringen möchtest?
Für wen jetzt?
Für Verhandlungen für Mieter.
Ja, grundsätzlich, ja, man sollte sich halt mit dem Thema Verhandeln ein bisschen auseinandersetzen. Ne? Also kannst du mal davon ausgehen, dass die Miete, die der Eigentümer aufruft, zu 95% nicht die Miete ist, die er am Ende des Tages auch bekommt. Ja, und dann liegt es natürlich am Verhandlungsgeschick, inwieweit du dort den Eigentümer überzeugen kannst, dass du eben ja die Miete bekommst, die du verdienst. Ja.
Ja, und zumal dir noch ganz, ganz viele andere Verhandlungspunkte aufgeführt
hast.
Ja,
genau. Also es ist mal so ein Gesamtpaket. Das ist, sage ich mir auch manchmal, wenn ich jetzt merke, man muss ein bisschen rauskitzeln, was will der Eigentümer? Wo ist seine Priorität, ne? So, und wenn ich weiß, dass beim Eigentümer die Priorität dass er irgendwie die Zielmiete mal erreicht und wenn es erst nach 3, 4, 5 Jahren dann vielleicht ist, ne, dann hole ich mir eben andere Dinge, wo ich mir sage, also natürlich immer vorausgesetzt, dass ich davon überzeugt bin, dass ich das auch mal erwirtschaften kann, ne, logisch. Aber dann versuche ich eben andere Punkte dafür zu bekommen, die im Prinzip es doch spannend und lohnenswert machen, diesen Laden dann anzumieten einfach, ne? Ja.
Ja, sehr schön. Ich habe jetzt noch zwei Kategorien. Die eine Kategorie nennt sich Freestyle. Da testen wir mal deine Spontanität. Und zwar nenne ich dir jetzt 2, 3, 4 Punkte. Mhm. Und du sagst einfach, oder können auch Sätze sein, mal gucken. Und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Viele Sachen sind jetzt auch ein bisschen spaßig, nicht ganz ernst gemeint. Was heißt nicht ganz ernst gemeint? Aber fangen wir mal easy an. Was ist dein Lieblingssmoothie bei Immergrün?
Dieser Mango Berry, wie heißt der? Mango Berry?
Mango Berry, ja, den, Wahnsinn, ja. Der wird super. Total häufig genannt.
Ja?
Ich hatte schon mal im Podcast erzählt, deswegen mache ich es nicht so ausführlich, aber der Mango Berry ist ja tatsächlich eine Kreation von Fans von Immergrün.
Okay, ja, stimmt, das habe ich in einem, jetzt wo du es sagst, in dem Podcast war das.
Mit Jan-Peter Wohlfahrt, ja, genau. Ja, ja, weil er es damals auch initiiert hat, als er bei Immergrün war.
Ja, ja.
Was bedeutet für dich unternehmerische Freiheit, jetzt auch als Selbstständiger?
Ja, unabhängig sein, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Ja, mir macht es einfach Spaß, selbstständig zu sein, ne? Und für viele Unternehmen draußen am Markt zu sein. Und ich habe ja auch noch mal 2 Mitarbeiter und es macht einfach richtig Spaß. Also mein Job ist für mich eher wie ein Hobby, sag ich immer.
Ja, ja? Sehr schön. Und vertrittst du die These, dass man als Unternehmer auch Glück braucht, um erfolgreich zu sein?
Ja, das auch. Also ich glaube, Glück alleine ist es nicht. Gibt ja dieses Sprichwort, ne? Glück ist mit den Tüchtigen.
Ja.
Also ich glaube, die Leute, die halt wirklich auch Gas geben und Einsatz zeigen und so weiter, die und dann das Glück noch hinzukommt, dann ist das schon ein gutes Match, sag ich mal. Ja,
ja, okay. Ja. Und wenn du jetzt ein Mindset nennen müsstest, die ein erfolgreicher Unternehmer mitbringen muss, also eine Unternehmereigenschaft. Mhm. Was würde dir als erstes einfallen?
Mut.
Mut.
Ja.
Sehr schön. Dann die letzte Kategorie nennt sich Props bei mir. Da geht es drum, zum einen, wenn du es hast, ein Lied zu benennen, was dich besonders motiviert, wenn du vielleicht schlecht drauf bist. Das wäre das eine. Oder machst du einfach nur Radio an?
Ja, also bei mir ist schon so, dass ich jetzt kein Lied habe, was mich so irgendwie speziell begleitet oder motiviert oder so. Aber ich bin ja sehr verbunden auch mit Köln und dem Karneval.
Ja, sehr gut.
Hatten wir schon mal in deinem Podcast. Nein, ich bin da mit Freunden seit, weiß nicht, auch 25 Jahren immer in Köln unterwegs und aber so ein richtiges Karnevalslied habe ich auch nicht. Aber
also muss ich wieder eins aussuchen?
Ein Lied, was ich wirklich gut finde, ist 0 oder 100 von Milieu. Das ist,
okay.
Erinnert mich meine Verbundenheit eben mit Köln und dem Karneval. Und ja, ja, das könnte ich da nennen. Ja,
ja, sehr gut. Und gibt es ein Buch, was du empfehlen könntest? Also ein Buch, was dich besonders geprägt hat, motiviert?
Ja, also was ich richtig gut finde, sind überhaupt eben alle Bücher von Jack Nasher. Dem Verhandlungsprofi, ne? Ja. Professor Dr. Jack Nasher. Und das eine Buch heißt Deal. Das ist, glaube ich, 2015 erschienen. Und da stehen viele Verhandlungstricks drin. Also wer in die Verhandlung gehen will für Mietverträge, auch wenn er eben das alleine machen muss, kann ich nur empfehlen, dieses Buch vorher zu lesen.
Ja.
Da weiß er auch, was der Begriff Ankern bedeutet.
Magst du ihn erklären oder soll das der Cliffhanger zum Buch sein?
Es geht im Prinzip darum, dass man, um es in einfachen Worten zu sagen, wenn du jetzt in Gehaltsverhandlungen gehst oder so, dass du, und da fragt er dich, was verdienst du denn jetzt? Ne? So, und dann die nächste Zahl, die du nennst, das ist deine Zahl, mit der du ankerst. Das ist deine Verhandlungsbasis. Ja? So, wenn du jetzt sagst, ja, ich verdiene 35.000 netto, ja, dann ist das deine Zahl, ne? Netto darfst du schon mal gar nicht nennen, sondern musst du die Bruttozahl nennen im Prinzip, ja. So, und dann musst du dir aber selber nochmal überlegen, okay, welche zusätzlichen Dinge hast du denn noch in deinem, nicht nur das Gehalt, sondern vielleicht einen Laptop, den kannst du noch nutzen, ein Fahrzeug, ein Privatfahrzeug, hast vielleicht noch Schulungsmaßnahmen im Jahr von einem Wert X oder so, so. Und dann bist du schnell mal bei 85.000, ne? Und dann ja, hast du im Prinzip mit 85.000 geankert. Und das ist jetzt deine Basis, über die du verhandelst. Der Gegenüber wird immer Nein sagen. Das ist in allen Verhandlungen so, ne? Verhandeln beginnt dann, wenn der Nein sagt, ne? Und das ist immer toll beschrieben und mit tollen Tipps und Tricks von Jack Nasher in diesem Buch, wie man eben in den Verhandlungen vorgeht. Müssen wir Marc vielleicht auch nochmal empfehlen. Ja. Ne?
Marc, liebe Grüße gehen raus an Marc.
Genau.
Ja, vielen, vielen Dank und vielen Dank auch für deine tollen Tipps und Tricks für die Verhandlungen und für die Standortsuche.
Ja.
Hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch super.
Vielen, vielen
Bisschen
Dank.
Bisschen viel geredet.
Ja, Quatsch. Nein.
Mach ich ja nie.
Bis bald.
Danke.
Ciao, ciao.
Ciao, tschüss.
Ich bin mir sicher, ich habe im Intro nicht zu viel versprochen und ihr konntet euch jede Menge dope Impulse und Inspiration aus dem Real Talk von Sascha mitnehmen und ihr geht künftig sehr gut vorbereitet auf Standortjagd und in Mietverhandlungen. Und ich hatte auch schon gesagt, diese Zugabe ist keine Zugabe im klassischen Sinne, so wie ich sie sonst mache, indem ich nochmal den Real Talk zusammenfasse oder euch nochmal ein bisschen mehr Input zu dem eigentlichen Thema aus dem Real Talk gebe, weil auch ich könnte dieses überhaupt nicht gewährleisten. Wer soll mehr Input geben als Sascha selber zum Thema Standort und Mietvertragsverhandlungen? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nutze die Zugabe, wie ich schon sagte, für ein Adventskalendertürchen für eine ganz bestimmte Person. Ihr werdet auch gleich erfahren, wer diese Person ist. Aber was diese Person und mich verbindet, das ist sozusagen das Lösungswort und das gilt es zu erraten. Und das Rätsel geht wie folgt. Das war Unternehmer Jam Session Folge 14. Die Quersumme von 14 ist 5. 5 ist die Summe der Addition von 2 und 3. Und ihr denkt euch, was ist denn jetzt dabei? Ich sage euch zum einen, schubse ich Dave P. vom 58-Zahlen-Freestyle-Thron. Und zum anderen ist das hier für eine bestimmte Person. Silke, du weißt Bescheid. Und Dave P. wird jetzt blass vor Neid. Hier kommt der Beweis. 58 Analysis, neu gedacht. Die Vornamen der beiden hier miteinander verbundenen Personen bestehen aus 5 und 8 Buchstaben. Die eine Person habe ich euch schon gerade genannt. Die andere ist euch als Host dieser Show bekannt. Du weißt nicht, was die beiden verbindet und denkst dir, das klingt alles merkwürdig. Es ist eigentlich ganz einfach. Finde den gleichnamigen Song mit 5 Buchstaben von Paul Würdig. Ein kleiner Hinweis. Es ist das 5. Studioalbum dieses Künstlers, der mit Künstlernamen nicht Paul Würdig heißt, sondern anders. Und es ist das 10. Lied auf diesem 5. Album. Und wäre es ein klassisches Hip-Hop-Album im Stile der 90er, dann hätte es ein Intro und ein Outro und dann wäre es theoretisch der 8. Song. Und da merkt ihr schon wieder, 5 und 8, 58, Wahnsinn, Dave P., wir betteln uns noch. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich bin draußen wie so, so, so viele gute Standorte, die es gilt von euch und oder von Sascha zu entdecken. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Thorsten. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.